Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 13. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Heute sprechen wir wieder mit dem Daniel Saurens über den Markt, direkt nach dem Intro. Die Punkte auch aufgelistet, selbstverständlich, und auch den Risikohinweis, der gehört dazu. Wir sprechen keine Handelsempfehlungen, keine Anlageberatung aus, sondern berichten nur objektiv über das Marktgeschehen. Und da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen nach Frankfurt.
Guten Dienstag.
Ja, der Montag war schon sehr, sehr gut, wie auch in der Vorwoche übrigens, stark gestartet. Aber diesmal hat er die Gewinne halten können, hat sich über der 16.000 abgesetzt und hat diese Lethargie, die wir in der letzten Woche dann gesehen hatten, so ein bisschen beendet. Im Gleichlauf mit den US-Märkten, es ist eigentlich alles grün, alles in Butter, oder?
Die Welt ist hervorragend. Es gibt keine Risiken mehr und es will sie auch niemand sehen. Und deswegen strebt die Nasdaq auf die 15.000, der S&P auf die 4,4 und unser DAX vielleicht ja heute schon auf ein neues Rekordhoch. Also unser DAX Performance Index, muss man ja immer dazu sagen, beim Kursindex nach wie vor noch eine deutliche Lücke zum Rekordhoch. Aber ja, das könnte schon alles heute oder morgen der Fall sein. Und ich habe gestern gelesen, nee, heute früh hatten wir es bei uns im Chat, es war gestern der 12. konsekutive, also Gewinntag von Tesla in Folge. Und die haben wir zwar heute als Aktie gar nicht dabei, aber das zeigt so ein bisschen das Sentiment im Markt und die Risikoneigung. Es wird gekauft auf Teufel komm raus bei allem, was heiß ist. Und der Fear and Greed Index, 2 Pünktchen und wir haben dann ein neues 1,5-Jahres-Hoch und damit dieses Hoch aus Anfang Februar auch rausgenommen. Ich könnte noch mit der Volatilität weitermachen, also für den Greed 78 für diejenigen, die nur zuhören mit und nur mit einem Auge hingucken. Und bei der Vola muss man die Spanne fast nach unten nochmal erweitern. Was heißt das? Wir hatten so oft darüber gesprochen, dass ja 16 eigentlich die Untergrenze war bei VIX und auch beim VDAX. Und in ganz, ganz früheren Zeiten, irgendwann mal vor Corona, da war mal 12 die untere Barriere, konnte man sagen, bei der Volatilität. Also wenn es da hingefallen ist, dann war wirklich final Sense. Und wir bewegen uns dort wieder hin. Also dass das wieder die ganz alten Zeiten werden. Und ich sage nochmal, was an Risiken im Moment am Markt alles ausgepreist ist. Nicht, dass man denkt, es wäre noch irgendwas eingepreist. Also wir haben im Moment keine Rezession eingepreist. Wir haben im Grunde auch eine weiche Landung der Notenbanken eingepreist. Ukraine-Krise ist überhaupt gar kein Thema mehr. Schon seit, eigentlich seit einem Jahr nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Das war letzten Sommer durch. Corona hatten wir vor 2,5 Jahren ausgepreist. Und es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die belasten könnten. Irgendwann mal sinken die Unternehmensgewinne, aber wen juckt das schon? Und insofern, der Markt will nichts und nada sehen an Risiken und genau deshalb steht er dort, wo er steht. Und es squeezt natürlich einen Shorty nach dem anderen raus, denn was hat man da sich alles anhören müssen von den großen US-Analystenhäusern? Ein Mike Wilson liegt so schief mittlerweile bei den bärischen Analysten. Der Markt kann bald gar nicht mehr so tief fallen, dass die irgendwann noch recht bekommen würden. Wo soll der S&P hin, wenn wir fast bei 4.400 sind? Die Jungs haben letztes Jahr gesagt, also so die 3.000, die müsste man schon testen, um eine solide Bereinigung zu haben. Ja, das kann alles noch kommen, aber das wäre dann ein neuer Crash. Also da reden wir ganz klar davon, wenn man von 4,4 auf 3.000 dann nochmal fallen würde, dann hätten wir einen veritablen Aktienmarktcrash. Klar, kann kommen, aber Fakt ist, die bärischen Analysten der letzten 1,5 Jahre von den großen Investmentbanken, allesamt rasiert, allesamt falsch gelegen, den Markt falsch gesehen. Und das kann man jetzt als Fazit ziehen. Und im Endeffekt das Gleiche auch beim DAX, bei vielen großen Institutionellen, die Ende letzten Jahres darüber philosophiert haben, wo sie den DAX denn gerne nochmal hätten. Manch einer wollte ihn ja bei der 12.000 nochmal einkaufen oder andere bei der 12.500, 13.000. Ja, jetzt stehen wir halt bei 16.2. Und viele gucken in die Röhre.
Ja, ich wollte den auch kaufen, aber naja, gucke ich halt auch in die Röhre, sehe dich und die Charts und auch die Historie des VDAX. Und da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich Anfang 2020, da standen wir bei einer 11. Und danach ging es aber hoch im März 2020 bis zur 93. Und der Kurs ist ordentlich nach unten gegangen. 2020. Also wir können uns da alle noch erinnern, was das bedeutet. Heißt nicht, dass es jetzt genauso kommt. Wir schauen mal, wie es in Deutschland aussieht. In den USA, du hast es ja gesagt, ist dieses Sentiment mega gut. In Deutschland nicht ganz so gut, aber immer noch auf Kaufen. Und das bringt dann solche Aktien wie zum Beispiel auch eine Adidas wieder nach oben. Die konsolidiert ja auch kaum.
Die konsolidiert auch kaum und die haben wir bei uns in zwei Depots. Und ich habe gestern, musste ich lachen, weil ich glaube, es war Bernstein oder so, ein Analystenhaus
Ja,
jedenfalls
war
hat,
es.
so schlecht ist mein Gedächtnis gar nicht, nach oben gestuft. Und ich denke mir, unfassbar, letztes Jahr, da haben wir die übrigens hier bei uns auch im Video gehabt, da lagen die am Boden, da hatten die auch ihre internen Probleme. Rohrstedt, der übrigens zu WUM geht, jetzt zu diesem Kinderfahrradhersteller. Das nur mal so nebenher, also der Ex-CEO von Adidas. Da lag Adidas am Boden, hatten ihre Probleme auch mit ihren Aushängeschildern in den USA. Und da war alles negativ auf diese Aktie gepreist. Du zeigst es hier auch sehr schön im Chart. Und ich meine, die Erholung hätte Anfang November begonnen, wenn ich richtig liege. So, und jetzt hat sich diese Aktie fast verdoppelt. Und sorry, bei aller Liebe, die ist jetzt auch heiß gelaufen. Und dann komme ich als Analyst und sage, Mensch, ich habe jetzt die Adidas wiederentdeckt. Das ist so das Schlauste, was mir gerade einfällt, nach einer Verdopplung zu sagen, also die Adidas, die finde ich jetzt cool. Das sind nämlich ans letzte Jahr im Frühjahr die Analysten unisono auf Netflix draufgehauen. Dann verdoppelt sich das Ding bis September und dann kommen sie raus in Scharen und sagen, also jetzt finden die Netflix aber richtig klasse. Das ist einfach ranhängen an eine Kursentwicklung und dann irgendwas rausposaunen. Sorry, ich finde das sehr unkreativ und ihr merkt schon oder du merkst auch, ich bin da ein bisschen schlecht gelaunt in dem Umfeld, weil es beim DAX und bei den großen Indizes natürlich das Gleiche ist. Denn damit will ich noch meine Vorrede von eben schließen. Was haben wir gestern auch gesehen? Goldman Sachs ist umgefallen in seiner Einschätzung für den S&P. Sie sagen nicht mehr, sie sind bärisch. Und dann haben wir uns angeguckt für die letzten 2 Jahre, wann waren denn immer die großen Änderungsbewegungen beim S&P? Und haben dann mal die Kursziele und die Äußerungen von Goldman drüber gelegt. Und siehe da, wenn Goldman sich bullig gezeigt hat, kurz danach hat der S&P nach unten abgedreht. Zeigen sie sich bärisch, dreht er nach oben ab. Jetzt kann man sagen, naja gut, die haben ja auch eigenen Handel und die haben vielleicht ein Interesse, irgendwie die Märkte hinzuquatschen, weil sie sich dann nochmal eindecken wollen oder aus Aktien raus. Aber es ist schon sehr auffällig, wie schlecht die Qualität dieser Schätzungen ist. Und deswegen auch eben Bernstein und Adidas gestern. Ja, das nimmt man dann zur Kenntnis und dann ist es auch gut, ehrlich gesagt.
Ja, man lernt ja auch daraus, du hast das ja schon öfters mal hier bemerkt und untermauert mit konkreten Beispielen, wo man leider nicht draufblicken kann auf das Gequatsche, um das Wort nochmal aufzugreifen, ist, wenn ein Prominenter was zu einer Aktie sagt. Und da sind wir beim Thema Böhmermann.
Ja, der hat sich letzte Woche am Freitagabend, das ist ja dann abends schon in der Mediathek, Eventim vorgenommen. Jetzt gibt es zwei Lesarten. Die einen sagen, naja gut, das war jetzt der Auslöser, die Aktie war ohnehin stark überkauft und deswegen ging es am Montag deutlich nach unten. Heute früh hat sie nochmal ihr Tief von gestern getestet. Auf der anderen Seite hat er selbstredend da Kritikpunkte an Eventim aufgezeigt, in der gewohnt ziemlich polemischen Art. Klar, das ist Böhmermann-Style. Aber es hat die Aktie gestern natürlich mitgetroffen und für einen deutlichen Abschlag gesorgt. Aber auch da muss man schon sagen, wenn wir schon bei Analysten waren, auch während Corona und so, was wurde auf diese Aktie draufgehauen? Erst mit ein bisschen Sinn, aber dann ohne Verstand, weil man nicht verstanden hat, dass die natürlich, wenn wieder Veranstaltungen möglich sind und es auch um Entschädigungszahlungen geht, ein sehr gutes Marktstanding haben. Und deswegen war Eventim bei vielen auch lange, lange auf der Verkaufsliste. Da liefen die schon wieder und der Chart zeigt es ja. Also die hat sich durchaus sehr gut entwickelt.
Ja, von 71, wir haben es hier interaktiv eingeblendet, auf 63 ging es jetzt zurück und damit ganz knapp vor einem neuen Mehrjahreshoch, vor dem Allzeithoch abgefangen, charttechnisch.
Ganz genau.
Ja, lass uns zu einem nächsten Wert kommen. Wir haben ja noch mehrere dabei. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt. Und zwar über den Immobiliensektor. Am Sonntag über die Aroundtown und die Vonovia. Und heute hast du uns das dritte Bindeglied mitgebracht, die TAG Immobilien, die erholt sich neuerdings auch.
Naja, ja, und zwar so, ich finde die sehr, sehr spannend, weil ich mir die Immos am Sonntag, ohne dass ich es von euch gewusst hätte, aber ich habe mir die so mal angeguckt. Und da fiel mir die TAG nochmal besonders auf. Warum? Weil die sich wirklich dolle erholt hat. Und noch viel mehr als eine Aroundtown. Klar, die vom Tief Aroundtown jetzt auch ein bisschen gelaufen, 20, 25%. Okay, Vonovia auch ein bisschen Erholung, aber bei der TAG oder TAG Immobilien ist das schon in Prozenten weit, weit mehr. Da reden wir über 55% Kurserholung vom Tief. Und das ist schon eine starke Leistung. Und offenbar sieht der Markt diese Immo-Aktie besser als die anderen. Und deswegen habe ich sie mitgebracht heute.
Und du bringst ja öfters mal Aktien mit, die wir dann nochmal aufgreifen in der Vorwoche, die Illumina. Und schon, ja, greifen die auch andere Medien auf. Wir haben eine gute Reichweite, oder?
Wir haben eine gute Reichweite bei Lumina, genau. Und Karl Icahn der ist natürlich sehr diskutabel, der gute Mann, aber er hat einen guten Spruch gemacht. Denn ich habe es nochmal nachgelesen. Der CEO von Illumina, der jetzt zurückgetreten wurde, so kann man es, glaube ich, recht formulieren, deswegen stieg auch die Aktie, der hat im letzten Jahr 27 Millionen US-Dollar Gehalt oder wie auch immer man das nennen soll, Geschenk, whatever bekommen, den Aktienkurs in den Boden gerammt, so muss man es auch sagen, letztes Jahr. Und Icahn hat damit vollkommen recht. Und das Kuriose ist, dass Illumina das damit begründet hat, dass der Wettbewerb um Talente ebenso stark wäre und das ja auch bis zu den CEOs ausstrahlt. Und Icahn hat dann die Formulierung auch richtig gewählt. Er sagte, ja, so ein Talent muss man erst mal finden, der so eine schlechte Performance hinlegt. Da sind 27 Millionen berechtigt. Also man sieht, da wird auch mit harten Bandagen gekämpft und ich finde dieses Gehalt sowieso jenseits von Gut und Böse und vor allem jenseits von Berechtigung, wenn man nicht selber in Verantwortung steht. Jeder, der selbstständig ist, hat, glaube ich, eine grobe Ahnung, wovon man redet. Es gibt für mich ein einziges Beispiel in der Börsenlandschaft, wo jemand, der angestellt ist, und das sind ja CEOs bei einem Unternehmen, derart hohe Saläre verdient hätte. Das war damals bei Porsche Wendelin Wiedeking, weil der ist auch ins eigene Risiko gegangen. Aber bei allen anderen finde ich diese Monstergehälter, sorry, ziemlich absurd. Vielleicht kann man über ein, zwei, drei Leute bei US-Techs reden, zum Beispiel bei Apple, wo man sagt, okay, die sind mit ihrem eigenen Verstand, mit ihrem eigenen Wissen so bedeutend für die Firma. Aber bei 98% kann man sie auch ersetzen. Das schlimmste Beispiel ist Bayer. Aber da kommen wir wann anders zu.
Ja, das werden wir ein andermal ergründen. Von Oracle, der CEO, hat 2020 übrigens nicht mal 1 Million verdient. Und zwar Safra Chatz wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich hoffe, es ist richtig genannt. Wir haben gestern schon mal über die Oracle gesprochen. Quartalszahlen gibt es ja gar nicht mehr so viele und festgestellt, das ist ja ein Allzeithoch. Und das vor den Quartalszahlen. Nun kamen die raus und haben alle nochmal positiv überrascht. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, erinnert an Nvidia, nicht wahr? Letztens, die ja auch nach den Zahlen richtig durchgestartet sind und im Moment läuft einfach alles. Die Intel läuft ja auch mittlerweile richtig stark und jetzt läuft die Oracle läuft stark. Also es ist schon wahnsinnig gut und man mag sich gar nicht ausmalen, was wäre, wenn eine SAP zum Beispiel ein US-Unternehmen wäre und dort mit entsprechender Power und Rückenwind vertreten wäre, wo der Kurs sein könnte. Das sind die ganzen Konjunktive. SAP ist ein deutsches Unternehmen, wird deswegen ganz anders bewertet. Und bei Oracle heißt es, ich muss fast schon nah an den Bildschirm ran. To the moon. Also, was ist die Steigerung von Fahnenstange? Quadrierte Fahnenstange? Keine Ahnung. Es ist eine Fahnenstange.
Auf jeden Fall. Die Performance, auch da ein paar Kennzahlen mit auf den Blick gebracht. Im laufenden Jahr schon 44% für einen der größten Datenbankanbieter, weil eben auch die wichtigen Worte KI und Cloud mit vorhanden sind in den ganzen Pressemitteilungen. Und das reicht ja heutzutage.
Das reicht. Schlechter Gag. Man kann KI einfach geklaut stehen lassen und dann hat man auch schon eine Aktienkursperformance aktuell. Das wird aber, da bin ich sehr sicher und ich bin kein Prognostiker jetzt für konkrete Kursziele. Aber nach der Erfahrung der letzten 25, 30 Jahre Börse, das wird nochmal korrigiert werden. Wir werden im Jahr, ich glaube auch im Jahr 2023, im Bereich dieser KI-Aktien massive Bewertungskorrekturen sehen. Das wird sich alles trennen, denn ich darf daran erinnern, eine Amazon ist nicht durchgezogen von Beginn an. Es sind ganz andere Titel, selbst eine Apple, selbst eine Tesla, nicht von 0 auf 100 durchgegangen. Und das wird auch bei den KI-Aktien nicht anders sein. Da wird man sich angucken, auch mit den nächsten Quartalszahlen, mit den nächsten Aussichten, wie nachhaltig ist das? Was trägt das denn wirklich zum Wachstum bei? Da wird man vielfach sagen, upsala, das haben wir jetzt aber nicht erwartet. Da sollte aber schon mehr drin sein aufgrund von KI. Und dann kommen Bewertungskorrekturen. Wir greifen das auf, das kommt auf Wiedervorlage.
Ja, noch wieder Vorlage sind auch immer wieder die Wirtschaftsdaten, die ja monatlich über die Äther kommen. Heute kommt eine ganze Armada an Zahlen. Wir haben bereits die Verbraucherpreise aus Deutschland bekommen. Die ZDW-Umfrage steht an heute Vormittag, heute Nachmittag. Die wichtigste Kennzahl, die Verbraucherpreise aus den USA. Und das dürften auch so ziemlich die letzten Daten sein, die dann die Fed mit in ihre Entscheidung einfließen lässt, ob sie morgen die Zinsen anhebt oder erst im Juli oder gar nicht mehr. Wir werden darüber berichten. Auf den Social-Media-Kanälen gibt es weitere Infos und damit sage ich zum Dienstag ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens, und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Gucken wir mal, ob es heute noch ein Turnaround Tuesday wird. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal eine kleine Korrektur am Markt. Wäre ja verrückt.
Wir schauen. Danke dir. Bis dann. Ciao.
Ciao.